Herzlich willkommen zu unseren Gottesdiensten zum Thema «Ganz Liebe, die geistliche Grundlage oder das geistliche Fundament unserer Gemeindevision». Wir werden euch im Februar die dann ein bisschen vorstellen. Aber damit wir die verstehen, müssen wir das geistliche Fundament kennen. Und mein grosses Gebet ist, dass wir es auch lieb überkommen, das geistliche Fundament. Ich freue mich schon seit Langem, dürfen über diese Themen zu predigen. Und ich hoffe, wir kommen etwas von der Kostbarkeit von Gottes Wirken in unsere Welt rein, sehr gern über, durch diese Predigtserie. Und wir haben letzten Sonntag den Vers kennengelernt, wo die Rede ist, von was für Lobpreis stattfindet, genau jetzt, zu der gleichen Zeit, wie wir jetzt gerade gesungen haben, in der Ewigkeit inne. Also die Ewigkeit, die ist ja gerade quasi da hinten, also gerade hinter den Kulissen. Und jetzt singen sie dort zwei Lieder. Sie singen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes. Das wäre alles, was Gott da hat, ein Heil gegenüber dem Volk Israel im Auszug aus Ägypten. Das ist das im Alten Testament. Und dann singen sie noch ein zweites Lied, jetzt gerade, im Moment. Und das Lied des Lammes. Und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke. Da werden Teilswerk, Teilsdaten, das rettende Handeln Gottes besungen in der Ewigkeit. Und für uns Christen ist das vielleicht noch ein bisschen neu, dass wenn wir dann auch mal dort sind, dass wir nicht nur über Jesus und da, was er am Kreuz da hat, werden singen und staunen. Wir werden auch noch über ein paar andere Sachen staunen und singen. Über ein bisschen Zeug im Alten Testament. Und wir sehen da auch etwas davon, dass Sachen, die im Alten Testament drin sind, bis in die heutige Zeit eine Relevanz haben. Und es ist ja immerhin so, dass etwa 3/4 von unserer Bibel das Alte Testament sind. Und wir sehen da, dass die Bibel uns zeigt, dass die beiden Ereignisse, die beiden Heilshandlungen Gottes im Alten und im Neuen miteinander etwas zu tun haben. Es ist wie wenn die Licht aufeinander werfen. Wenn wir den Auszug aus Ägypten besser verstehen, verstehen wir dann auch besser, was der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus bedeutet und umfasst und beinhaltet. Und so, wenn wir jetzt heute nicht den Auszug anschauen, das haben wir letzten Sonntag gemacht, wir möchten vielmehr den Tod und die Auferstehung von Jesus besser kennenlernen und den Dienst von Jesus an unserer Welt und von der Gemeinde. Wir gehen eher ins Neue Testament. Aber die beiden Sachen haben miteinander zu tun und das verstehen wir vielleicht, wenn wir es so sagen. Jesus ist eine Art wie ein zweiter Mose, der einen zweiten Auszug lanciert und durchführt. Ich gebe euch ein Beispiel, eines, das wir relativ gut nachvollziehen können, wo Jesus seine letzte Mahlzeit genommen hat, bevor er gestorben ist. Da hat er ja das Brot genommen, hat es gebrochen und hat gesagt, das ist mein Leib, geopfert für euch. Er hat Wein genommen und hat gesagt, das ist mein Blut, vergossen für eure Sünden. Da hat er das Abendmahl, das wir heute als Abendmahl kennen, eingeführt. Und das hat er gemacht, gerade kurz bevor er gestorben ist und auferstanden ist. Und er hat das gemacht an einem ganz bestimmten jüdischen Fest. Weiss jemand, was das Fest war? Das Passafest, genau. Was haben die Juden beim Passafest gefeiert oder sich daran erinnert? Wenn wir Weihnachten feiern, denken wir an die Geburt von Jesus, oder? Was haben die Juden beim Passafest bedacht? Was war es? Der Auszug aus Ägypten. Aha, da haben wir gerade die beiden Sachen beieinander. Und jetzt gehen wir mal die Handlungsanweisung schauen, die Mose dem Volk Israel gegeben hat. Zwei Verse daraus. In 2. Mose Kapitel 12. Dort zeigt er, was sie jetzt machen müssen, bevor sie ausziehen aus Ägypten. Und unter anderem mussten sie ein Lamm schlachten und ein bisschen vom Blut nehmen und am Türpfosten von ihrem Haus tun. Und dann mussten sie mit dem Lamm auch noch eine Mahlzeit vorbereiten mit ungesäuertem Brot und so. Und wir lesen jetzt zwei Verse, was das bedeutet. Da heißt es, beim Essen sollt ihr für die Reise angezogen sein. Ihr sollt parat sein zum grad gehen. Eure Sandalen an den Füßen und euren Wanderstab in der Hand. Esst es in Eile. Meine Tochter müsste das vielleicht manchmal hören. Also esst es schnell. Warum? Weil es geht grad los. Denn es ist das Passa des Herrn. Der Auszug fährt jetzt dann an. Jetzt gibt es dann gerade Abmarsch. Und ich weiss noch, in der Armee, wo ich noch drin war, da hat es so unterschiedliche Bereitschaftsstaaten gehabt. Also unterschiedliche Bereitschaftsgrad. Und dann hat man gesagt, ja, der Find, der ist noch weit weg. Ihr könnt noch in der Pyjama schlafen. Und dann hat es aber den Bereitschaftsstatus gehabt. Jetzt kann es dann gerade Krieg geben. Ihr müsst in den Stiefel, in den Schlafsack, oder? Also gerade könnt raus. Und das Einnehmen von dieser Mahlzeit war eine Art für Israel wie ein Zeichen gewesen, ihr müsst euch in die höchste Bereitschaftsstufe versetzen. Das ist das, was wir hier sehen. Ihr müsst gerade können los. Oder? Also es ist um eine Bereitschaft, ein Einstellen von der richtigen Bereitschaft gegangen. gegenüber Abmarsch. Und das Zweite, was es da natürlich auch drin hat, ist das Blut, das ihr an der Türpfosten habt, von dem Opferlamm, soll ein Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wenn ich das Blut sehe, weil Gott ist mit einem Gericht über das ganze Land gezogen, wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen und euch verschonen. Also es ist um Schutz gegangen vor dem Gericht Gottes und um darum gegangen, in die richtige Bereitschaft hineinzukommen. Und wenn wir da jetzt wieder nehmen, wenn wir da hören und wieder zum Neuen Testament gehen und denken, Jesus ist da mit seinen Jüngern zusammen und alle Juden damals haben genau an die Sachen gedacht, die wir jetzt gerade gelesen haben. Und dann nimmt das Brot und er sagt, das ist mein Leib für euch gebrochen. Nicht, das ist ähnlich wie das, was ich jetzt für euch tue. Nein, er sagt, es ist, ich werde mich jetzt dann opfern für euch. Und das ist mein Blut, vergossen für eure Sünden. Was denkt ihr, was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich bin das Passalam, ich bin das Opferlamm Gottes. Und wenn du verschont bleiben vor dem Gericht Gottes, dann musst du an das Blut vom Opferlamm Jesus glauben. Wir vertrauen darauf, dass Gott, wenn er dein Vertrauen ins Blut von Jesus sieht, dich nicht richtet, du nicht ins Gericht kommst. Das ist genau das, was da steht. Also Jesus sagt einerseits, ich bin das Opferlamm, nicht ich bin wie ein Opferlamm, ich bin's. Und das Zweite, was er damit natürlich auch sagt, ist, liebe Jünger, jetzt geht dann etwas los. Wir müssen in die richtige Bereitschaftszone hineinkommen. Jetzt gibt es dann was? Ein Auszug. Jetzt geht dann der zweite Auszug los. Ja, der Auszug aus was denn? Der erste Petrus sagt uns da, denkt daran, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei, das ist Sprach und Begriff vom Auszug, oder? Aus der Sklaverei von was? Von Ägypten. Nein, der Sünde zu befreien. Jetzt, die Bibel zeigt uns, dass Sünde die ganze Schöpfung umfasst hat. Also es hat uns als Personen betroffen und angefallen, aber auch unsere Beziehungen, unseren Umgang in unseren Ländern und die ganze Schöpfung ist betroffen von der Sünde. Und der Petrus sagt da, schaut, Gott führt euch eine Art wie raus in einem Auszug aus der Sklaverei von dieser von Sünde befallenen Umgebung oder Welt. Christus hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit seinem eigenen kostbaren Blut, das er wie ein unschuldiges, fehlerloses Lamm für uns geopfert hat. Da haben wir es. Es ist klar, Jesus sagt da, ich bin das Lamm und irgendwie starte ich mit meinem Tod und mit meiner Auferstehung einen zweiten Auszug. Und mir gefällt das Bild, das wir hier sehen. Ich weiss, es ist Kitsch. Es ist Photoshop, oder? Aber mir gefällt es. Mir gefällt es, wie man so viele Leute sieht. Da Horden von Leuten. Im alten Israel, beim Auszug, waren es schätzungsweise etwa 1 Million Menschen, die da durch das Rote Meer durchgekommen sind, wie auch immer das dann ausgesehen hat. Und das Rote Meer ist übrigens auch ein Bild von der Taufe. Darum taufen wir Menschen, taufen, wenn sie zum Glauben kommen. Das ist im Neuen Testament wieder aufgegriffen als ein Bild vom durchs Wasser durchgehen. Und da vorne haben wir den Mose mit seinem Stab. Und das Neue Testament sagt uns, Jesus ist genau das Gleiche am Machen, einfach nur mit extrem viel mehr Menschen. Es ist eine Art, wie wenn Jesus da vorne ist und jetzt einen Haufen Menschen aus allen Nationen rausführt aus der Sklaverei von der Sünde. Was Gott im Alten Testament durch den Mose gemacht hat für ein Volk, macht Gott im Neuen Testament durch Jesus für Menschen von allen Völkern. Also da haben wir nicht mehr nur 1 Million, sondern da haben wir Hunderte von Millionen. Und Leute aus allen Nationen, da hat es Amis dabei, da hat es Appenzeller dabei und Thurgauer, Zürcher, wir haben einen Zürcher Schlagzeuger da, da müssen wir nett sein. Also Araber, Afghanen, Syrer, Philippiner, Chinesen, Afrikaner, Südamerikaner. Also versteht ihr, da geht durch alles durch. Da war Gott im Alten Testament durch den Mose macht für ein Volk, macht Gott im Neuen Testament durch Jesus für Menschen von allen Völkern. Ein riesiger Auszug, der da stattfindet. Das Bild finde ich ungemein inspirierend. Und wir sind noch nicht angekommen, wir sind noch nicht im verheißenen Land. Wir sind da noch irgendwo unterwegs, dazwischen. Aber der interessante Punkt ist, dass die Bibel nicht nur von einem Auszug redet von Menschen, sondern von der gesamten Schöpfung. Ich zeige euch im Vers, die wir letzten Herbst kennengelernt haben im Rahmen der Römerbriefserie. Da heisst es Römer 8, Vers 20 bis 21. Und achten, wenn wir das jetzt lesen, auf die Wörter, die sehr stark daran erinnern, an Auszug aus Ägypten. Das ist Auszugssprache, die wir hier haben. Denn alles Geschaffene, das wäre die Natur, da wären Bäume, auch Tiere und Wälder und Seen, die wir vorne besungen haben in diesem Lied. Denn alles Geschaffene ist der Sinnlosigkeit ausgeliefert, versklavt. Da haben wir jetzt alttestamentlich das Wort, das gebraucht wird von der Versklaverei in Ägypten. An die Vergänglichkeit. Es hebt nicht. Und das nicht durch eigene Schuld von der Schöpfung, sondern weil Gott es so verfügt hat. Er gab seinen Geschöpfen die Hoffnung, also jetzt nicht dem Menschen, sondern der Geschöpf irgendwie, wie er das macht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob er da mit den Kühen redet oder so, aber seinen Geschöpf gibt er irgendwie Hoffnung, das war's, dass auch sie eines Tages von der Versklavung an die Vergänglichkeit befreit werden. Und das Wort befreit, das ist das Wort im Griechischen, das gebraucht wird im Alten Testament, wo gebraucht wird für den Auszug aus Ägypten. Also, und jetzt gehen wir nochmal zurück zu dem Bild. Also das Bild, da hat nicht nur Menschen, die da hinten nachkommen, sondern irgendwie Natur auch. Das ist ein riesiger Auszug aus dem Zustand der Gefallenheit, wo uns da die Bibel beschreibt. Und Jesus ist der, der vorausgeht. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er gesagt, jetzt geht's los. Und mich inspiriert da ungemein, mir vorzustellen, ich habe immer wieder gedacht, ich wäre gerne dabei gewesen bei dem Auszug aus Ägypten. Das ist doch so, also es ist auch noch ein bisschen heavy geworden. Aber hey, da losziehen mit dem Mose und das Zeug erleben. Hey, wir dürfen genau das Gleiche erleben. Du, wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du irgendwo da drin. Und Jesus geht voraus und nimmt uns alle mit raus in die neue Schöpfung, ins verheißene Land. Neue Himmel, neue Erde, Offenbarung 21. Unser Ziel ist nicht der Himmel, wenn wir sterben. Das ist eine Zwischenstation, da werden wir noch ein paar Gottesdienste haben dazu. Was Gott macht, letztlich, ist ein neuer Himmel und eine neue Erde, eine neue Schöpfung. Dorthin geht es. Und das ist eine Art Auszug, wo Jesus angefangen hat und ausführt. Und das finde ich ungemein inspirierend. Mir vorstellen, dass ich ein Teil sein von dem. Und jetzt nehmen wir von dem inspirierenden Bild einen Schritt zurück und wollen das noch ein bisschen analysieren und in Zusammenhang setzen mit dem, was wir letzte Woche gesehen haben. Wir haben letzte Woche haben wir gesehen, dass Gott Israel liebt, und zwar ganz. Und mit ganz meinen wir nicht einfach nur ganz fest, sondern ganzheitlich in verschiedenen Dimensionen. Also Gott liebt, und zwar ganz, das ist seine Liebe, sein Heilshandeln. Und wir haben gesehen, dass sich das zeigt in verschiedenen Dimensionen, geistlich, politisch, wirtschaftlich und sozial. Da hat es vielleicht auch noch ein paar mehr Dimensionen, aber das gehört dazu. Und dann haben wir gesehen, dass weil Israel die Art von Liebe erlebt hat, Israel einen Auftrag bekommt. Israel soll eben auch lieben. Und ebenfalls umfassend, ganzheitlich lieben. Der Auftrag von Israel umfasst die gleichen Dimensionen. Sie haben einen geistlichen Auftrag, sie haben einen politischen Auftrag, einen wirtschaftlichen und auch einen sozialen Auftrag. Sehr, sehr deutlich im Alten Testament. Und jetzt gehen wir über und schauen uns das an im Neuen. Wie wir sehen wollen, ob es da ähnlich ist. Der Auszug aus Ägypten hat nicht nur von der Geschichte her eine Ähnlichkeit, sondern wie war das Rettungshandeln von Jesus? Ist das eine geistliche Sache? Ist das vielleicht auch noch eine politische, wirtschaftliche und soziale Sache? Wir werden es analysieren und dann schieben wir es immer über, wenn wir merken, jawohl, das trifft zu. Und dann müssen wir die Schlüsselfrage stellen, weil das ist das, was für unsere Vision wichtig ist. Was ist denn der Auftrag der Gemeinde? Was umfasst denn der Job, den Gott uns gibt? Und wir werden uns überlegen, ist es auch geistlich? Ist es vielleicht auch politisch? Uiuiui. Ist es wirtschaftlich und sozial? Weil Gott gibt uns einen Auftrag. Und da, wenn wir jetzt miteinander anschauen, übertreibt sich etwas Ähnliches. Die beiden Ereignisse sind auch grundverschieden, aber an gewissen Punkten eben sehr verbunden miteinander. Und wir wollen schauen, ob Ganzheitlichkeit da auch wieder vorhanden ist. Und ich denke, wir sind uns einig, das ist nicht so eine umstrittene Sache, dass Jesus durch sein Retten geistlich dient hat. Ich bringe uns ein Beispiel, eins, wo man an den Beerdigungen viel bringt, von Johannes 11. Der Lazarus, der Freund von Jesus, ist gerade gestorben und er sagt seinen Schwestern: Liebe Schwestern, ich, Jesus, bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wunderbar. Das ist eine geistliche Erlösung, die da Jesus gibt. Und wenn du an ihn glaubst, dann hast du eine geistliche Erlösung. Also man kann sagen, Jesus hat wirklich geistlich gedient. Sein Auftrag war auch ein geistlicher Auftrag gewesen. Und wir müssen die Stelle gar nicht anschauen, bei der Gemeinde war es auch so gewesen. Sie haben gesagt, Menschen, ihr müsst an Jesus glauben. Die Gemeinde hat einen geistlichen Auftrag. Das können wir gut darüber tun. Das ist unumstritten. Wo es heikler wird und wo sich Christen nicht einig sind, ist, ob denn Jesus auch noch politisch gewirkt hat und gemeint. Und da möchten wir miteinander ein bisschen anschauen. Es gibt Christen, die sagen zum Beispiel, wo Jesus sagt, gebe dem Kaiser, was dem Kaiser ist und Gott, was Gott ist, da hat er sich aus der Politik zurückgezogen. Könnte ja sein. Jesus ist unpolitisch gewesen, sagen sie. Ich sehe die Stelle anders. Da sind Leute zu Jesus gekommen und sie haben ihn getestet und haben gesagt, ist es recht, dass wir dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Sie haben ihn natürlich linken, wenn er gesagt hat, nein, ihr dürft keine Steuern zahlen, hätten sie ihn anzeigen wie der Römer. Und Jesus hat da Weisheit gebraucht in seiner Antwort, aber es ist interessant, dass er nicht nur über Finanzen antwortet, sondern er bringt einen zusätzlichen Faktor rein. Er sagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Jesus ist da gar nicht verpflichtet, sie haben nur über Gott reden. Der Kaiser, der hat einen Absolutheitsanspruch gehabt. Er ist die höchste Autorität auf Erden gewesen und in der Götterwelt. Und keiner hätte auch nur ansatzweise dürfen seine Autorität beschneiden. Und Jesus sagt da, gebt dem Kaiser, was ein Kaiser ist, ist okay, der hat einen Job, der hat einen Auftrag, aber ich beschneide die Macht vom Kaiser, indem ich sage, Gott soll überkommen, was Gott gebührt. Das ist im Gegenteil nicht eine unpolitische Aussage, sondern eine politische, unter anderem. Natürlich auch eine geistliche und so weiter. Aber Jesus macht da auch eine politische Aussage. Also wir können nicht sagen, dass man diese Stelle brauchen kann, um einfach klar zu sagen, Jesus war unpolitisch und hat sich zurückgezogen. Und wir sehen im Verhalten von Jesus, dass er immer wieder eine Bedrohung war für die politischen Machthaber. Man kann das sehen, wenn man anschaut, warum ist Jesus hingerichtet worden. Er ist hingerichtet worden geistlich, weil sein Vater im Himmel ihn hergegeben hat als Opfer für die Erlösung der Welt. Das ist die geistliche Erklärung. Dann hat es einen öffentlichen Grund gegeben. Man hat gesagt, er ist blasphemisch. Er behauptet, Gott und Mensch zu sein. Das darf niemand. Darum richten wir ihn hin, haben die Juden gesagt. Aber der Johannes gibt uns einen Hinweis von hinter den Kulissen. Hinter den Kulissen der Macht in Jerusalem. Da lesen wir, da versammelten die hohen Priester und die Pharisäer den hohen Rat. Also das ist so Parlamentssitzung oder Bundesratssitzung. Oder? Also das höchste Gremium im Land wird da zusammengerufen. Und dann sagen sie, was tun wir, was machen wir um Himmels Willen mit dem Jesus? Weil er hat gerade wieder ein paar Wunder vollbracht und sie kommen nicht mehr zu Schlag mit dem Jesus. Und jetzt müssen wir schauen, vor was sie Angst haben. Dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn, also Jesus, gewähren, werden sie alle an ihn glauben und dann kommen die Römer und nehmen uns Tempel und Volk. Wir verlieren unsere Macht. Und sie haben gut gespürt, dass bei Jesus, Jesus hat ja nicht so eine Revolution aufgerufen wie andere angebliche Messias von der damaligen Zeit. Aber das heisst nicht, dass er unpolitisch war. Er hat dann vor dem Gericht nachher hat er geschwiegen. Vor dem Gericht schwiegen, das kann heissen, ich anerkenne das Gericht nicht als rechtsbindend. Das ist auch eine sehr politische Aussage. Und wo sie ihn festnehmen, da geht er ihnen recht an den Kragen, dann sagt er, jetzt kommt eure Stunde, aber das ist eure Stunde, jetzt hat die Finsternis Macht. Eure Macht ist eine finstere Macht, das ist auch eine politische Aussage. Und wenn wir jetzt übergehen und sehen, dass nicht nur Jesus ein bisschen politischer war, als wir vielleicht bis jetzt gedacht haben, dann sehen wir das Gleiche in der Gemeinde. Eine der wichtigsten Bekenntnisse der ersten Kirche war Kyrios Christus. Herr Jesus oder Jesus ist Herr. Der Titel Kyrios, der hätte in der damaligen Welt nur einen dürfen haben, das war der römische Kaiser. Das Römische Reich hat auf dem Prinzip funktioniert, dass alle das eine Bekenntnis gemacht haben. Der Kaiser ist der Kyrios, Kyrios Cäsar. Im Römischen Reich war es wurscht, was man alles geglaubt hat und wie viele Götter das man hatte, solange man nicht gesagt hat, einer von meinen Göttern ist höher als der Kaiser. Da hast du glauben, was du wolltest. Das war voll tolerant und pluralistisch, bis an einen Punkt. Bis einer kam und gesagt hat, nicht der Kaiser ist der Kyrios. Was haben die Christen gemacht? Die sind gekommen und gesagt, nicht Kyrios Cäsar, sondern Kyrios Christus. Das war hochgradig politisch. Natürlich eine geistliche Aussage. Mit einer riesigen politischen Implikation. Und sie haben das nicht so gemacht wie wir, oder? Wenn wir im Lobpreis sagen, Jesus ist Herr, meinen wir, Jesus ist so mein persönlicher Herr. Da wäre total gut gegangen im Römischen Reich. Kein Problem. Also nur für mich persönlich. Aber was nicht gegangen ist, ist zu behaupten, er ist der Herr der Welt und auch noch unter anderem von dem lieben Kaiser in Rom. Die Christen haben das behauptet. Die haben sich nicht zurückgezogen in eine persönliche Spiritualität. Die haben auch einen politischen Anspruch gehabt und die haben den Preis auch gezahlt mit ihrem eigenen Blut. Das ist denen an den Kragen gegangen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel einen Text lesen wie Philipper 2, dann tönt er vielleicht auch ein bisschen anders, der Philipper 2. Und wir merken, dass Christen politischer gewesen sind, als wir denken. Es ist ein Loblied auf Jesus. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über wie viel nehmen? Alle. Der Kaiser ist unten dran. Sorry, lieber Kaiser in Rom. Der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen solle, alle Knie derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus, der Kyrios. Was ist das Wort da? Der Kyrios ist, nicht Kyrios Cäsar. Zur Ehre Gottes des Vaters. Christen sind politischer gewesen, als wir bis jetzt vielleicht gedacht haben. Wie ist es denn mit dem Thema so Wirtschaft, Ökonomie, Finanzen? Schauen wir das mal an. Jesus definiert seinen Auftrag an einer Stelle in Lukas 4, wo er so eine Schriftrolle, eine alttestamentliche, aufrollt und eine Stelle aus dem Jesaja vorliest. Vielleicht kennt ihr diese Stelle in Kapernaum. Und dort nutzt er da, was dort steht, um zu sagen, da ist mein Job, da ist mein Lebensauftrag. Er, Gott, hat mich, Jesus, gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen. Da ist so ein Evangelium drin, also das Evangelium zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollten und so weiter. Da geht dann noch viel weiter dort. Jetzt, mit arm meint er da nicht nur geistlich arm, da gibt es natürlich auch. Er meint auch finanziell arm, Leute, die am Rand stehen, die keine Mittel haben. Und wir sehen, dass Jesus denen dient. Es ist nicht so, dass Jesus jetzt alle Armen reich gemacht hat. Wir werden sehen, dass die erste Gemeinde das eben probiert hat, Armut auszurotten. Bei Jesus sehen wir das nicht so. Aber er dient den Armen. Es hat ja dann einmal so eine Szene gegeben, einen Gottesdienst, wo eine Witwe ein paar Rappen, 5 Rappen, in den Opferstock hineingelegt hat. Vorher sind ein paar Reiche gekommen und haben ein paar Hunderter oder Tausender Noten hineingelegt. Und Jesus beurteilt da dann und sagt, wahrhaftig, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr hineingeworfen als alle anderen. Weil sie haben von ihrem Überfluss gegeben und haben immer noch genug, sie hat alles gegeben, was sie hatte. Also Jesus dient da den Armen, gibt ihnen eine neue Position. Und wenn wir übergehen ins Neue Testament, also ich tue jetzt da mal über, wenn wir übergehen ins Neue Testament, sehen wir, dass man in der Gemeinde der ernsthafte Versuch unternommen worden ist, Armut auszurotten innerhalb der Gläubigen. Es gibt mehrere Stellen, die das zeigen, das ist radikales Zeug. Eine davon ist Apostelgeschichte 2. Alle, die an Jesus glaubten, das wäre jetzt ungefähr so mir da innen, gell? Vielleicht glaubst du nicht an Jesus, das ist auch okay, ist super, dass du da bist. Aber nehmen wir mal einfach uns da innen. Hielten fest zusammen, das klingt alles noch sehr schön, und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Jetzt, ich habe da so ein wunderbares iPad da vorne. Das gehört mir. Das gehört mir allein. Ich weiß nicht, wie weit meine Liebe geht, wenn einer von euch ein iPad bräuchte und würde sagen, wie wär's? Da haben sie es gemacht. Die sind radikal gewesen. Was haben sie gemacht? Sie verkauften sogar Grundstücke. Hey, wenn sie Land hatten, haben sie es verkauft. Übertreibt auf heute, wenn du Aktien hast. Verkaufen da und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Hey, die haben versucht, Armut auszurotten. In ihrer Mitte. Und das Interessante ist da, dass sie da nicht einmal gemeint, sitzt da nicht einmal etwas oben, wo Jesus so direkt befohlen hat, sondern mit grosser Wahrscheinlichkeit eher Sachen, die sie gelesen haben, da. Wir müssen daran denken, die Bibel, die die Christen hatten, ist nicht Alt und Neues Testament gewesen. Die haben einfach das Alte Testament gehabt, das war ihre Bibel gewesen. Und sie leben da natürlich da, was Jesus gelehrt hat. Aber sie sind auch sehr stark geprägt vom Ganzen, wo Jesus, wo im Alten Testament steht. Und das ist ja nicht einfach alles aufgelöst. Und sie versuchen da echt, Armut auszurotten in ihrer Mitte. Weil das ein Auftrag ist. Und sie lehren auch über wirtschaftliche Sachen. Ein Beispiel, Epheser 4, da lehrt der Paulus Gemeinde in Ephesus und sagt, wer früher von Diebstahl lebte, scheinbar haben sie ein paar Diebe gehabt, die zum Glauben gekommen sind. Cool, oder? Also, der soll sich jetzt eine ehrliche Arbeit suchen. Scheinbar haben die Diebe gefunden, wir können auch noch ein bisschen weiterstellen. Und wo der Opferstock durch die Reihe durch ist, haben sie die Hand auch rein da, aber voll wieder rausgenommen. Also, ich weiß das nicht, ich bin jetzt nur am Spekulieren. Aber da wird ja ein Grund haben, warum man das geschrieben hat. Irgendwie haben die den Switch noch nicht gemacht und er sagt, sucht euch eine ehrliche Arbeit und Motivation soll was sein? Das ist hochinteressant. Damit er auch den Notleidenden, auch noch den Notleidenden helfen kann. Super Zeug. Also, wir dürfen sagen, die erste Gemeinde und Jesus, die haben auch noch wirtschaftlich-ökonomisch dient. Wie sieht es denn aus mit dem Sozialen? Ah, da ist pumpenvoll. Ich gebe euch einfach zwei Beispiele. Jesus hat soziale Grenzen immer wieder überwunden, überschritten, missachtet. Er hat zum Beispiel sich mit Zöllner getroffen zum Essen. Das hast du einfach nicht gemacht als Jude. Das sind verachtete Völkergruppen gewesen, muss man schon fast sagen. Arbeitsgruppen, mit denen hast du nichts zu tun gehabt. Du hast dich nicht in der Öffentlichkeit gezeigt. Er ist öffentlich mit Zöllner. Er berührt Aussätzige, die den Aussatz hatten und abgewiesen worden sind. Die hat er berührt. Er hat ein Gespräch mit einer Frau in der Öffentlichkeit. Ist nicht gegangen. Damals. Er hat die sozialen Grenzen überschritten. Er hat sogar erlaubt, dass eine Prostituierte ihn berührt. Nicht auf eine sexuelle Art, aber in der Öffentlichkeit hat sie ihn angelangt. Er hat sogar sich unterstützen lassen, finanziell von reichen Frauen. Nicht die Männer sind es gewesen, die das Geld gebracht haben. Das sind die reichen Frauen gewesen. Also Jesus hat sich da einfach hinweggesetzt über gewisse soziale Grenzen und hat ein neues Volk gebracht. Und wir sehen das dann auch in der neutestamentlichen Gemeinde. Also jetzt haben wir da gesagt, und in der neutestamentlichen Gemeinde lesen wir von dem, dass da völlig neue Grenzen vorhanden sind. Hier gibt es keinen Unterschied in der Gemeinde zwischen Juden und Griechen, also zwischen ethnischen Gruppen, zwischen Nationalitäten. Es kommt nicht darauf an, ob du Appenzeller oder Zürcher bist. Oder? Du gehörst zur Gemeinde, Punkt. Zwischen Sklaven und Freien. Das Römische Reich hat funktioniert, weil es den Unterschied gab. Da hat es Sklaven gegeben und die, die nicht Sklaven gewesen sind. Und ich kann drüber raten, wer Bütz gemacht hat. Das Gesamtsystem hat funktioniert wegen dem Unterschied. Jesus sagt, bei uns nicht mehr. Und die erste Gemeinde hat das ausgelebt. Das ist natürlich etwas radikal Soziales gewesen. Wieso ist das alles so? Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Das ist sehr sozial. Und ich tue die beiden jetzt auch noch da über, die gehören nämlich da an. Und es ist nicht nur darum gegangen, wer wird wie verstanden oder gesehen, sondern es ist auch darum gegangen, dass Jesus und die Gemeinde sozial dient hat. Jesus sagt in dieser bekannten Ansprache, die er beschreibt, wie es mal am Schluss wird sein. Und da gibt es die Leute, die Jesus dann sagt, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ein Hungriger bist begegnet und du hast ihm zu essen gegeben. Und dann sagt Jesus, da bin ich gewesen. Da hast du mir zu essen gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Alle, die im Salem arbeiten, alle, die im Flüchtlingswesen arbeiten oder irgendwo, wenn ihr Fremden helft, hier anzukommen, wem dienen ihr wirklich? Jesus. Das ist der, der da steht. Und es scheint zu sein, dass die erste Gemeinde derart radikal sozial dient hat, außerhalb der Gemeinde, dass der Paulus sie muss daran erinnern, die in der Gemeinde nicht zu vergessen. Ich zeige euch still. Galater 6, Vers 10. Solange uns noch Zeit bleibt, spüren wir die Dringlichkeit, wollen wir allen Menschen, egal ob in der Gemeinde oder nicht, egal ob Christ oder nicht, egal ob Atheist, Muslim oder Buddhist oder was auch immer, allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denen, die mit uns an Christus Jesus glauben. Was ist da los? Gibt es eine Priorität, dass man vor allem denen in der Gemeinde dienen soll? Könnte sein. Das ist vielleicht etwas, was wir neu auf den Radar nehmen müssen, auch als Gemeinde. Aber was wir sehen in der Geschichtsschreibung, ist, dass Christen das Sozialwesen vom Römischen Reich völlig auf den Grund gestellt haben. Das Römische Reich war nicht interessiert an schwachen Leuten. Wenn du krank geworden bist im Römischen Reich, ist dir nicht gut gegangen. Für denen, wo es gut geht, ist das Römische Reich etwas Gutes gewesen. Aber zum Beispiel Leute, die nicht so viele Mittel hatten und dann ist der Vater krank geworden, da hast du keine Lösungen gehabt, keine Spitäler gehabt. Man hat die Leute zum Teil ausgesetzt am Fluss unten, alte, kranke Menschen, dass dort einfach, vergeben wir, wenn ich das so sage, verrecken. Kinder, die man nicht wollte, die man nicht ernähren konnte, da hat es keinen Ort gehabt für, wie sagt man, Orphanages. Waisenheim oder so, nichts deriges. Das Römische Reich hat nur die Starken wollen. Das Schwache hat man abgestoßen. Da hat er versterben. Christen sind die, die innerhalb des Römischen Reichs das gesamte Sozialwesen verwandelt haben. Ich gebe euch ein Beispiel. Die Geschichtsschreibung sagt uns, dass in Rom im Jahr 251 da haben Christen 46 Priester, 7 Diakonen, 7 Unterdiakonen und 42 Akolyten, also zahlt, angestellt, etwa 100 Mitarbeiter gehabt. Und die 100 Mitarbeiter sind nur für was da gewesen? 1500 Witwen und Kranken zu dienen. Und die haben sich das etwas kosten lassen. Man schätzt, dass jährlich bis zu 1 Million Sesterzen gezahlt worden sind, gesammelt worden sind. Man hat in jedem Gottesdienst Geld gesammelt für die Armen. In den Gottesdiensten der Gemeinde. Und die Gemeinde war da noch nicht so gross gewesen, wie später dann. Für das soziale Wohl. Und ich habe mal ausgerechnet, da wäre ein Arbeiter hat durchschnittlich über 4 Sesterzen gebraucht im Monat. Und wenn ich jetzt das etwa umrechne auf unsere Schweizer Verhältnisse, haben die Christen in Rom ca. 50 Millionen gespendet für soziales Wohl in dieser Stadt. Nicht nur für Christen. Und jetzt verstehen wir vielleicht, warum, dass der Paulus sagt, hey, ist schon gut, wenn ihr dort draussen dient, aber vergessen bitte die in der Gemeinde nicht auch noch. Oder? Also das Römische Reich ist verändert worden. Es ist kein Wunder, dass das Römische Reich nachher christlich geworden ist. Die haben die Liebe Gottes erlebt in den Christen. Die haben die Liebe, die umfassende Liebe von Jesus zu den Christen, haben sie im eigenen Leben erlebt. Da, was Christen an Liebe gelebt haben, das hat ausgestrahlt. In ihrer Umgebung. Genauso wie im Alten Testament der Auftrag von Israel war, ausstrahlen zu den Nationen. Weil die gleiche Liebe, wie sie von Gott erlebt haben, eine ganze Liebe, eine umfassende Liebe, eine Liebe, die alle Lebensbereiche berührt hat, haben sie auch erfahren. Und ich glaube, wir dürfen mit Recht das Fragezeichen, das da ist, und das da ist, in ein Ausrufezeichen verwandeln. Jesus liebt die Menschen und er rettet sie, und wir streichen da, er rettet sie ganz. Er dient ihnen in allen nötige Dimensionen. Warum? Weil die Sünde alles berührt hat und verhunzt hat. Und bei der Gemeinde dürfen wir auch ein Fragezeichen wegnehmen und ein Ausrufezeichen hinzutun. Der Auftrag der Gemeinde ist ebenfalls Liebe, und zwar umfassend in all diesen Dimensionen. Und ich will das noch ein bisschen nuanciert schreiben. Der Auftrag der Gemeinde ist zu lieben, so ganz wie möglich. Warum sage ich das? Weil wenn man diese Sachen hört, dann können wir in der Versuchung stehen, zu sagen, ja, das ist eine perfekte Welt, das ist fast, wie man den Himmel auf Erde bringen will. Und Jesus hat das noch nicht vollendet. Wir sind da noch unterwegs. Wir sind noch nicht in der neuen Schöpfung. Und wir sehen, dass Jesus nicht einfach alles fertig gemacht hat, und die erste Gemeinde ebenfalls nicht. Und darum ist jetzt der Job der Gemeinde, so ganz wie möglich in diesen Dimensionen zu dienen. Der Auftrag der Gemeinde ist bei weitem nicht nur ein rein geistlicher Auftrag. Der Auftrag der Gemeinde ist umfassend ganzheitlich. Warum? Weil Jesus uns ganzheitlich dient. Heißt das, dass wir den Himmel auf Erden haben? Nein, noch nicht. Das kommt dann einmal noch am Schluss der Zeit. Und ich hoffe, dass das uns inspiriert. Es geht nicht darum, dass du in allen Bereichen aktiv wirst. Du musst nicht politisch aktiv werden und wirtschaftlich und sozial und geistlich und weiss der Guckers was alles. Nein. Wir als Gesamtgemeinde haben den Gesamtauftrag und wir müssen an unterschiedlichen Orten drin sein. Mein Auftrag ist hauptsächlich da. Aber redet einmal mit denen, die im Sozialwesen unterwegs sind. Die sind sehr schnell, müssen sie auch mit der Politik etwas zu tun haben, weil das Zeug zusammenhängt. Kannst gar nicht trennen. Das auch. Ich bin da auch noch drin, in den Vorständen und so weiter. Also wir haben einfach als Gesamtgemeinde miteinander einen grossen, hammermäßigen Auftrag, der motiviert soll sein von der Liebe. Von der Liebe, die Jesus für uns hat. Außerhalb und innerhalb der Gemeinde. Wir sind da miteinander unterwegs hinter dem Jesus, der durch seinen Tod und seine Auferstehung einen neuen Auszug gestartet hat. Und wir möchten jetzt miteinander das Abendmahl feiern. Wir möchten da machen, was er dort bei dem letzten Mal gemacht hat. Mit dem letzten Mal, da geht es darum, dass er sagt, ich bin für dich gestorben, da gibt es Vergebung für deine Sünde, Schutz vor dem Gericht Gottes. Aber wenn er das Mal einnimmt, sagt Jesus auch, wacht auf, versetzt euch in die richtige Bereitschaft, steht geistlich auf und werdet euch bewusst, dass wir da unterwegs sind miteinander in einem massiven Auszug aus der Sklaverei von der Sünde. Okay, ich lese jetzt uns das noch vor, wie Jesus das eingesetzt hat, dann können wir da ein bisschen das Gespür über und dann werden wir das miteinander feiern.